Danke vielmals für den Lobpreis. Versuchen wir in dieser Haltung, in dieser betenden Haltung, in dieser offenen Haltung vom Herzen, wenn sie gesungen, dich erkennen, wie du bist, in dieser Haltung auch in die Predigt hineinzugehen. Liebe Gemeinde, ich bin evangelischer Pfarrer und als Pfarrer begegnen mir immer zwei Arten von Leuten oder zwei Arten von Reaktionen, wenn ich sage, dass ich evangelischer Pfarrer bin. Es gibt die einen, die sagen, was, du bist evangelischer Pfarrer? Ja, ich glaube auch an Gott, aber dazu brauche ich eigentlich keine Kirche. So die eine Reaktion. Und die zweite Reaktion ist, du bist evangelischer Pfarrer? Ja, bist denn du wirklich gläubig? Also ich meine, bist denn du so im Sinn gläubig wie wir? Oder, also unter uns, wir nennen das den Glinus-Christ, oder? Gläubig in unserem Sinne. Das ist die zweite Reaktion. Natürlich kommt die erste Aussage eher von Menschen, die jetzt vielleicht eher unkirchlich sind. Und die zweite Aussage von Menschen kommt von Leuten, oder Aussage kommt von Menschen, die eher freikirchlich sind. Heute beschäftigen wir uns mit einem interessanten Thema vom... Jetzt muss ich ja noch zuerst einschalten wahrscheinlich. Ja. Okay. Super. Genau. Mit einem interessanten Satz aus dem Apostolikum, wo ein interessantes Thema bietet. Nämlich, ich glaube an die heilige allgemeine christliche Kirche, an die Gemeinschaft der Heiligen. Oder Predigttitel umfangreicher, als du denkst. Wir werden einiges zu klären haben in diesem Gottesdienst. Zuerst aber vorab eine Klärung zu den beiden Aussagen von Leuten, die ich begegne. Natürlich haben irgendwie beide Recht und auch beide Unrecht. Der Unkirchliche stellt zu Recht die Frage oder die Aussage, dass es nicht entscheidend ist, ob ich jetzt in die Kirche XY gehe, um sozusagen richtig gläubig zu sein. Aber er hat nicht recht, wenn er sagt, dass ein Gläubiger gar keine Kirche braucht auf seinem Weg. Wir werden dann auch anhand des Apostolikums sehen, es braucht eben Kirche. Das ist extrem wichtig für den Glaubensweg. Der Freikirchliche hat auch recht, indem er die Frage stellt, ob ich denn wirklich gläubig bin als evangelischer Pfarrer. Weil, sind wir ganz ehrlich, es ist so, dass in sehr vielen evangelischen Kirchen ganz komische Sachen von der Kanzel predigt werden und man sich dort die Frage wirklich auch stellen kann. Allerdings hat er auch nicht recht. Und zwar, wenn er sagt, dass es grundsätzlich bei der evangelischen Kirche oder bei der katholischen Kirche oder bei irgendeiner Sekte oder was auch immer so ist, die gleiche Frage kann man auch in seiner eigenen Gemeinde stellen. Wie ist es denn dort? Ihr seht, das Thema ist sehr brisant. Der Titel der heutigen Predigt, umfangreicher als du denkst, macht das auch ein Stück weit spürbar. Was ist denn eigentlich Kirche? Wie definiert sie sich? Was ist sie nicht? Die Frage, wenn wir heute ein bisschen genauer anschauen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgenommen von Kirche, wie sie vielleicht ein bisschen untypisch sind in unseren Breitengraden. Aber mal schauen, was ihr dazu sagt. Ist das für euch Kirche? Oder das?
Nein.
Der Typ rechts ist ein Kollege von mir, der Sammy Hug. Das ist der Metal-Pfarrer. Ich kenne sein Herz, ich weiss, er gibt Vollgas für Jesus. Er folgt Jesus nach und er bringt das Evangelium in die Metal-Szene. Eine ganz andere Szene, als wir es hier kennen. Und sein Herz ist es, die Menschen dort zu erreichen, mit dem Evangelium, mit einer glasklaren Botschaft, aber ihre Sprache zu reden. Oder ist das Kirche? Ein einfaches Haus, ohne irgendein Kreuz? Oder das? Gar kein Haus, scheinbar einfach irgendeine Versammlung von Muslimen, muslimisch gekleideten Menschen. Dass es Muslime sind, sieht man an den Kleidern. Oder ist das Gebet ein christliches Gebet? Es ist die muslimische Dua-Gebetsform. Drei Bilder, drei völlig andere Kontexte. Die Afrika-Bilder zeigen, das erste Bild zeigt das Bild von einem Gemeindegründer, von einem Muslim, der zum Glauben gekommen ist und jetzt Vollgas gibt in Gottes Reich in Afrika und dort Gemeinde gründet. Das zweite Bild ist ein Beispiel von kontextualisierter Form, also von einem angepassten Kirchenverständnis in Afrika unter Muslimen. Und das hier, das ist eine Gebetsnacht von sogenannten MBBs, Muslim Background Believers, also Menschen, die Jesus nachfolgen von ganzem Herzen, die aber ursprünglich Muslime sind und dann zum Glauben gekommen sind und in ihrer Art, in ihrer Kultur, in ihrem gottesdienstlichen Verständnis Jesus arbeitet. Sowohl die Metal-Kirche wie auch die Muslim Background Believer gemeint sind Beispiele von Kirche in kontextualisierter Form, wie sie uns vielleicht sehr fremd vorkommen. Kulturell vielleicht sehr weit weg sind. Gleichzeitig sind die Leute aber sehr weit weg von uns. Die kennen das nicht, das Kreuz oder das Predigtpult oder Stühl oder eine Lobpreisband, die Lobpreis macht. Ob es uns gefällt oder nicht, es sind Äußerlichkeiten schlussendlich. Und die Äußerlichkeiten sind oft nicht so entscheidend, was wirklich Kirche ist. Es geht um ganz andere Punkte. Ich möchte dem Text vom Apostolikum, den wir anschauen, den Predigtext zugrunde legen aus dem 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 4 und 5. Und dann so die Bedeutung, was eigentlich Kirche ist, analysieren. Es steht dort: Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Amen. Gerade in unserer Zeit, wo viele Menschen nicht mehr genau wissen, was Kirche eigentlich ist, was sie bedeutet oder für was sie steht, ist es wichtig, dass wir Gläubige umso klarer stehen und wissen, was unser Fundament ist. Ich möchte unseren apostolischen Vers in vier Abschnitte gliedern und jedem Abschnitt einen Teil von diesem Predigtvers zuordnen. Wir fangen an mit dem Abschnitt «Ich glaube an die christliche Kirche». Und dann eben der Predigtvers: Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt ist und geehrt worden ist. Wir glauben nicht an irgendeine Kirche, wir glauben an die christliche Kirche. Christlich genannt, das ist die wichtige nähere Bestimmung von dieser Kirche. In unserem Predigttext ist der lebendige Stein erwähnt, Jesus, wo wir zu ihm herankommen. Auf Jesus liegt unser Fokus als Christen. Die Kirche muss sich auf Christus als ein Herr beziehen. Sie muss auf Jesus gegründet sein, so wie es der Paulus auch sagt im 1. Korintherbrief. Ein anderer Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist in Christus. Wenn das nicht ist, ist sie keine christliche Kirche. Wir begegnen zum Teil Leute, die sagen, ja, ich bin gläubig und die Kirche ist alles super und Gott ist super, aber komm ja nicht mit dem Jesus, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Aber genau dann ist die christliche Kirche eben verfehlt. Wir sind aufgerufen, zu diesem lebendigen Eckstein zu gehen, wo gewählt worden ist von Gott. Und da gliedert sich das Reich von Gott rundherum. Jesus ist das Zentrum und gleichzeitig ist er auch die Grenze. An ihm scheiden sich die Geister. An ihm, an seiner Erlösungstat, an seinem Status als Herr der Gemeinde, zeigt sich die Grenze zwischen dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt. Darum sagt es unser Predigttext, von den Menschen verworfen. Wir können nicht mit der Welt gehen und gleichzeitig auch christliche Kirche sein, zu christlichen Kirche gehören. Dort ist die Grenze. Mit Jesus werden wir von Gott auserwählt und gehören zu seiner Familie. Kommen wir zum zweiten Begriff vom Apostolikum. Ich glaube an die allgemeine Kirche. Und der Predigttext dazu: Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. Die sich das Apostolikum genau gelesen haben, wundern sich vielleicht, warum es da allgemeine Kirche steht und nicht katholische Kirche. In der ursprünglichen Fassung vom Apostolikum steht dort nämlich katholische Kirche. Und wenn wir katholische Kirche hören, dann gehen uns so die ein oder andere Gedanken durch den Kopf. Dann spulen es irgendwie bei uns. Denke ich einmal. Und das passiert so, weil wir ein konfessionelles Denken haben. Man darf aber das Apostolikum nicht mit einem konfessionellen Denken verstehen. Oder nicht mit dem Denken, wie wir es haben. Das Apostolikum ist ja zu einer Zeit entstanden, wo es noch nicht diverse Kirchen gegeben hat. Es hat die allgemeine, die katholische Kirche gegeben. Noch keine konfessionelle Spaltungen zwischen evangelisch, orthodox, katholisch, Untergruppierungen, freikirchlich, was auch immer. Es war eine Kirche. Und so heisst katholisch ja auch allumfassend. Das griechische Wort katholikos würde man am besten übersetzen mit universal oder weltumspannend. Was heisst das? Gott ruft aus allen Ecken und Enden in seine Nachfolge hinein. Das bedeutet katholische Kirche oder eben allgemeine Kirche. Ja, wer gehört denn jetzt zu dieser Kirche dazu? Den Mann kennt ihr vielleicht, das ist der John Wesley, Erweckungsprediger und der Gründer der Methodistenkirche. Und der John Wesley, der hatte mal einen Traum gehabt. In diesem Traum ist er ans Portal der Hölle gekommen. Und dort hat er gefragt, was für Leute gibt es denn da bei euch in der Hölle? Katholiken? Die Antwort war, ja, viele. Gibt es denn auch Anglikaner bei euch? Antwort, ja, viele. Gibt es auch Lutheraner, Reformierte, Orthodoxe, Baptisten, Presbyterianer? Wieder die gleiche Antwort, ja, viele. Ja, gibt es denn etwa auch Methodisten bei euch? Die Antwort, ja, viele. Betrübt ist der Wesley weitergegangen und ist zum Portal vom Himmel gekommen. Er klopft bei der Ankunft und stellt genau die gleichen Fragen. Gibt es denn da im Himmel Katholiken? Antwort, nein, kein einziger. Gibt es Anglikaner? Wieder die gleiche Antwort, kein einziger. Ja, wie ist es mit den Lutheranern, den Reformierten, den Baptisten? Kein einziger. Erschrocken wollte Wesley wissen, ja, was für Leute sind denn im Himmel? Und die Antwort kam, ist nur Evangelier. Nein, natürlich nicht. Nein, die Antwort, die kam, ist, es gibt nur Christen. Es gibt nur Christen. Was zeigt uns der Traum von John Wesley? Meines Erachtens wird hier Ökumene, wie man sie eigentlich verstehen sollte, dargelegt. Wir denken so oft in Konfessionen. Aber Gott denkt nicht in Konfessionen, sondern er schaut das Herz an. Er schaut, wer ihm nachfolgt und wer ihm sein ganzes Herz gibt und Vollgas gibt für sein Reich. Ungeachtet, welches Label er hat. Der Paulus kritisiert genau das konfessionenscheidende Denken ja auch einmal in der Gemeinde von Korinth. Er sagt dort, ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Man spürt die Ironie, die da im Paulus drin ist. Wunderbar, ich liebe es. In unserem Predigtext haben wir eine wunderschöne Wendung. Lasst euch zu einem geistigen Haus aufbauen. Wer gehört also jetzt zu dieser Kirche? Jesus Christus ist das Zentrum, das ist klar. Er ist das eingrenzende Merkmal, sozusagen. Aber darüber hinaus werden wir wahrscheinlich noch erstaunt sein, wenn wir alles mal im Himmel werden antreffen. Umfangreicher als du denkst, ist der Predigttitel. Es geht nicht um Konfessionen. Es geht um Einheit von Brüdern und Schwestern, die trotz gemeindlicher Vielfalt genau diese Einheit leben. Aber oft ist genau das so schwierig. Eine kleine Geschichte, die das verdeutlicht. Es war mal in Amerika in der guten alten Zeit. So ist die Religionslehrerin gekommen in die Religionsstunde und sie fragt ihre Klasse, wer von euch möchte denn in den Himmel kommen? Alle von den Kindern, alle Kinder von der Klasse haben natürlich sofort die Hände auf. Alle außer einem, der Charlie, der nicht. Erstaunt geht die Lehrerin zum Charlie und fragt ihn, ja Charlie, willst denn du nicht in den Himmel kommen? Und der Charlie sagt, doch, aber doch nicht mit diesem Haufen da. Wir leben in einem Glauben, der in der Gemeinde von Jesus verwurzelt ist. Aber vielleicht geht es uns manchmal wie am Charlie. Vielleicht sind wir gar nicht so begeistert, wer alles auch noch hier ist. Da sind vielleicht Leute dabei, die zu diesem Haus, zu dieser Familie Gottes gehören, die so völlig anders sind als wir, die so völlig anders glauben als wir, die so völlig anders beten als wir, die anders Gottesdienst feiern, als wir es feiern. Und trotzdem sind sie irgendwie dabei. Wie ist es mit dieser Metal-Kille? Mit den Jesus-Nachfolgern aus muslimischem Hintergrund, die völlig anders beten? Versteht mich nicht falsch. Mir geht es nicht darum, da jetzt einfach alles aufzuweichen. Ich wollte damit nicht sagen, dass wir darum ringen sollen, um die heilige Glaubens- und Lebensweise. Dass wir darum ringen um das, was die Bibel wirklich sagt. In theologischen und ethischen Fragen. Nein, gar nicht. Aber ich wollte damit sagen, dass wir demütig sein sollen. Im Wissen darum, dass auch unser eigenes Wissen nur Stückwerk ist. Und in der Passion mit den Brüdern und Schwestern aus anderen Kulturen, aus anderen Gemeinden zusammenzustehen und in grösstmöglicher Einheit zu leben. Ich erlebe das bei meinem jetzigen Arbeitgeber, bei Frontiers, oft sehr klar. Wir gehören nicht einer speziellen Denomination an. Wir haben Leute aus der FEG, aus der FMJ, aus der Kishona, aus der Pfingstgemeinde, aus der Brüderkirche, aus der Landeskirche. Ganz verschiedene Leute und da kommt wirklich ein theologisches Paket zusammen. Wir haben unseren Grundsatz gefasst als Missionsorganisation. Oh, das ist ein bisschen klein. Der Grundsatz ist folgendes. Wir fördern und achten eine Vielfalt an Lebensstilen, missiologischen Arbeitsweisen und theologischen Standpunkten. Und das klingt jetzt so schön als Grundsatz, aber das ist extrem herausfordernd, wenn wir so viele verschiedene Leute zusammen sind und versuchen, miteinander Gottes Reich zu bauen. Aber ich glaube, genauso wie das wichtig ist für ein Missionswerk, ist es wichtig für die Außenpolitik einer Gemeinde. Oder ist es wichtig für jeden Einzelnen von uns, der ja in Begegnung ist mit ganz vielen verschiedenen Leuten, die eben vielleicht anders glauben, als wir glauben. Die Einheit in Christus ist genau das, was uns unterscheidet von irgendeinem Musikverein oder einem Sportverein. Jesus Christus hat ja selber mal gebetet, in Johannes 17 lesen wir das. Und er sagt dort, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und sie liebst, wie du mich liebst. Christsein bedeutet nicht, einfach nur innerhalb von Konfessionsgrenzen zu glauben. Christsein ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Man ist mit anderen Christen verbunden und man ist aufeinander bezogen. Dazu gehört auch das Zusammenkommen, das gemeinsame Gebet, der gemeinsame Gottesdienst, wenn es sich ergibt, oder die gegenseitige Hilfe. Wenn die Gemeinschaft nicht gewesen wäre in der Vergangenheit, dann wären wir nicht da, dann wüssten wir vielleicht nicht einmal, dass es Jesus Christus gegeben hat. Vor diesem Hintergrund ist das Bekenntnis zu der Kirche auch ein Bekenntnis zu der Einheit, zu der Gemeinschaft von allen Gläubigen. Das bedeutet, die Zugehörigkeit anzunehmen, den anderen anzunehmen und sich einzubringen. Ein weiterer Punkt. Ich glaube an die heilige Kirche. Der Zusatz aus dem Predigtext, die heilige Priesterschaft, die erwähnt ist. Wir sind zu einer heiligen Priesterschaft berufen. Ein paar Vers später, in 1. Petrus 2,9, dort steht sogar, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft und ein heiliges Volk. Wow. Warum? Weil wir so gute Christen sind? Weil wir es so gut machen? Weil unsere Denomination die beste ist? Nein. Der Vers sagt es selber. Sondern, weil wir aus der Finsternis in das wunderbare Licht gerufen sind durch Jesus. Das ist der Grund. Ich möchte ganz bewusst aus dem Katechismus der katholischen Kirche zitieren. Die haben sich nämlich auch Gedanken gemacht, was ist denn eine heilige Gemeinschaft, was ist eine heilige Kirche? Der katholische Katechismus sagt, die Kirche ist heilig, weil der heilige Gott ihr Urheber ist. Christus hat sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen und heiligend zu machen. Der Heilige Geist belebt sie mit der Liebe. Auch wenn ich mit vielem nicht einverstanden bin, was die katholische Kirche sagt oder macht, muss ich sagen, da haben sie es genau auf den Punkt getroffen. Das ist genau das. Das ist die heilige Kirche. Man kann sich fragen, wie die Gemeinschaft der Kirche, der Christen, heilig sein kann. Heilig im Sinne von moralischer Perfektion sind wir sicher nicht. Heilig meint aber zunächst das, wo Gott gehört. In diesem Sinn ist die Kirche heilig. Gott ist der eigentliche Herr der Kirche. Jesus Christus ist das Haupt der Kirche. Dass wir uns Heilige nennen können, wie das der Paulus ja sehr oft macht, in den Briefanfängen, können wir machen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist für uns. Und weil er den Weg frei gemacht hat. Weil wenn wir unsere Schuld bekennen, können wir zu Gott kommen. Und der Weg in seine Familie dadurch offen ist. Das ist ganz einfach Gottes Geschenk, das wir unverdient annehmen können. Ganz zu Gott zu gehören, heilig zu sein, das ist die Bestimmung von jedem Christ. Es ist noch interessant, wenn man das Heilige ein bisschen anschaut im Lauf der Bibel. Die mit dem Heiligen oft zu tun hatten, waren ja die Priester. Und das hebräische Wort für Priester, Kohen, hat eine ganz spezielle Bedeutungsherkunft. Kohen leitet sich nämlich nach Ansicht der Sprachwissenschaftler vom Wort Kanan ab. Und Kanan bedeutet so viel wie aufrecht stehen oder sich anstellen, dastehen. Ein Priester im Alten Testament hat also die Aufgabe, dienend vor Gott zu stehen. Das war verbunden mit dem Dienst am Heiligtum Gottes, mit den Opferungen, die er gemacht hat. Priester sind also Menschen, die ihr ganzes Leben vor Gott in seinem Dienst gestanden sind und sich dem Gottesdienst geweiht haben. An eine heilige Kirche zu glauben, die aus einer heiligen Priesterschaft besteht, heisst also, dass wir an eine Kirche glauben, die aus Menschen besteht, die nicht aus sich selber aus perfekt sein können, aber die durch Jesus geheiligt sind und bereit sind, 100% in diesen Dienst, in diesen Gottesdienst hineinzustehen. Darum meine Frage an dich, wenn du das hörst. Siehst du dich zu 100% als Teil von dieser Gemeinschaft, von dieser Priesterschaft? Und dazu auf zwei Fragen, die ich dich einfach bitte, dass du die mit in den Alltag nimmst und einfach vielleicht ab und zu mal dran herum studierst, wie das bei dir ist. Vertraust du voll und ganz auf Jesus, dass er dich annehmbar macht vor Gott? Oder baust du auf deine eigenen Leistungen? Oder siehst du deine eigenen Schwächen? Und ist das oft, wo dich vielleicht von Gott trennt, wo dich hindert vor Gott? Ist Jesus wirklich dein Retter? Und eine zweite Frage. Bist du bereit, dein ganzes Leben, alle deine Zeit, deine Arbeit, deine Familie, dein Geld, dein Leben hinzugeben für Jesus? Zu investieren ins Reich von Gott? Ist Jesus wirklich dein Herr? Zwei Fragen, die mich selber immer wieder neu herausfordern. Wir kommen zum letzten Abschnitt vom Apostolikum und auch vom Predigttext. Nämlich zu der Gemeinschaft der Heiligen, der Communio Sanctorum. Die Gemeinschaft der Heiligen ist in gewisser Weise die Zusammenfassung der ersten drei Begriffe der Kirche. Es ist die in Jesus Christus vereinigte Kirche aus allen Völkern, Zeiten, Kulturen und Denominationen, wo aus Gläubigen besteht, die nicht aus sich selber herausleben, aus sich selber herauswurschteln, sondern durch Christus geheiligt sind und 100% vorwärts geben für Jesus. Der Predigtabschnitt bezieht sich auf die Auswirkung, die christliche Kirche hat, auf die Welt. Durch Jesus bringen wir geistige Opfer. Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer hat sich genau mit dieser Frage, mit der Communio Sanctorum sehr stark auseinandergesetzt. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel Communio Sanctorum, die Heilige, die Gemeinschaft der Heiligen. Und er hat sich gefragt, ja, was ist denn eigentlich Chile? Was macht Chile zu Chile? Und doch kommt für den Bonhoeffer der Gedanke von der Stellvertretung ins Spiel. Die Gemeinschaft der Heiligen, die handelt an der Stelle von Jesus Christus. Sie repräsentiert Jesus Christus vor Ort. Wir führen das Werk fort, wo Jesus angefangen hat. Wir sind das Salz und das Licht dieser Welt. Wir dürfen an seiner Stelle handeln und reden. Der Bonhoeffer hat 3 Punkte formuliert, wo er sagt, das ist das, was wirklich darauf ankommt. Das ist die Aufgabe der Communio Sanctorum. Nämlich zum Ersten die Fürbitte, zum Zweiten das Tun am Nächsten, Nächstenliebe. Das kommt immer wieder, das Beten und das Tun am Nächsten. Und das Dritte, und das ist vielleicht erstaunlich, die Vergebung der Sünde. Das ist die Aufgabe nicht vom Amt, sondern von der Gemeinschaft, von der heiligen Gemeinschaft. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass man Sünde nicht nur in einem moralischen Sinn verstehen kann. Ich sündige und mache etwas moralisch Falsches, sondern Sünde ist ja eigentlich eine Beziehungsstörung. Ich störe die Beziehung zu Gott, indem ich sündige. Oder ich störe die Beziehung zu meinem Nächsten, indem ich mich an ihm versündige. Oder ich zerstöre die Beziehung zu mir selber, indem ich mich versündige mit negativen Gedanken, mit stolzen Gedanken und so weiter und so fort. Beziehung zu Gott, zum anderen und zu mir selber. Das ist das, was Gemeinschaft in der Communio Sanctorum ausmacht. Und sie hat die Aufgabe, die Sündenvergebung bewerkstelligen durch Jesus durch. Und durch das können wir wieder reingenommen werden. Also die Communio Sanctorum hat die Aufgabe, uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott reinzuziehen. Wunderbar. Die 3 Aufgaben haben wir. Die leben wir sowohl innerhalb von der Gemeinschaft, also innerhalb von der Gemeinde, aber auch gegen außen, evangelistisch in die Welt. Die 3 Elemente sind auch die wichtigen Elemente im Missionsauftrag. Der Auftrag, der nicht nur damals gilt hat, wo Jesus und den Jüngern gegeben hat, sondern der heute genau gleich immer noch gilt. Nämlich die Fürbitte, für andere zu beten. Beten, dass Veränderungen passieren an anderen Orten, an Völkern, in der Stadt, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Das Bauen vom Reich Gottes durchs Tun, aber auch durchs Predigen und schlussendlich die Menschen an den Punkt anführen, wo sie sich versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe. Auch hier lasse ich nochmal den katholischen Katechismus zu Wort kommen. Welche Sendung hat denn die Kirche? Katholiken sagen das so. Die Sendung der Kirche besteht darin, das von Christus Jesus begonnene Reich Gottes zu verkündigen und in allen Völkern zu begründen. Sie stellt hier auf Erden den Keim und den Anfang dieses rettenden Reiches dar. Und dazu sage ich nochmal Ja und Amen. Das ist die Aufgabe. Unser Sendungsauftrag, den wir als heilige Gemeinschaft haben. Noch kennen nicht alle Völker das Evangelium auf dieser Welt. Und selbst vor deiner Haustür gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder die ihn noch nicht richtig kennen. Das ist unser Auftrag, den wir haben. Als Communio Sanctorum, als Gemeinschaft der Heiligen, sind wir dazu berufen, den Sendungsauftrag wahrzunehmen. Und ich wünsche mir, dass wir ein Teil sein können von dieser christlichen, weltumspannenden, heiligen Kirche. Und dass wir als Geheiligte 100% geben können, damit Jesu Herrschaft wachsen kann. Amen. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, du siehst unser Leben. Du siehst, von wo wir kommen. Du siehst alle unsere Stärken und unsere Schwächen. Und trotzdem hast du uns berufen in dein heilige Reich, in deine Familie. Wir dürfen dazugehören. Was für ein Privileg ist das? Herr, wir haben es nicht verdient. Nicht aus unserer eigenen Leistung, nicht durch unserem Können, sondern durch deine Gnade, Herr. Hast du uns berufen aus der Dunkelheit ins Licht. Herr, und gleichzeitig bedeutet das, in die Gemeinschaft von allen Heiligen hineingezogen zu werden, eine Aufgabe, eine Verantwortung. Eine Verantwortung, die wir haben, intern, gegenüber unseren Mitchristen, gegenüber anderen Denominationen, gerade auch denen vielleicht, die uns besonders schräg hineinkommen. Herr, dass wir den Gedanken von der Einheit leben können. Wir müssen es nicht gleich sehen, aber wir müssen ein gleiches Herz haben, müssen das gleiche Ziel schlussendlich haben, nämlich dein Reich zu bauen. Herr, wir haben auch eine Verantwortung gegen aussen. Und ich bitte dich wirklich, Herr, dass du uns immer wieder neu die Verantwortung bewusst machst, was es heisst, Stellvertreter zu sein von dir. Herr, dass wir mehr werden können, so wie du, dass wir mehr so handeln können, wie du es möchtest, Herr, gegenüber unserem Nachbarn, gegenüber der Frau oder dem Mann, den wir treffen im Migros, gegenüber den Ausländern hier, gegenüber den sozial Schwächeren. Herr, dass wir handeln können, wie du handelst. Und Vater, ich bitte dich wirklich für uns alle hier, dass wir diese zwei Fragen, die ich gestellt habe in der Predigt, könnt immer wieder zu Gedanken kommen lassen. Bist du wirklich unser Retter? Bist du wirklich unser Herr? Amen.